Und das war erst der Auftakt zu noch viel mehr Erfolg in Davids Leben. David hat danach die als uneinnehmbar geltende Festung Jebus erobert. Jebus ist der alte Name von Jerusalem. Auf diesem Berg Jerusalem, den Hügel Zion, ist eine Burg ganz zu oberst. Und diese Burg gehörte den Jebusitern. Sie haben sich lustig gemacht, als David mit seinen Kriegern kam. Und sie haben über die Stadtmauer gerufen, noch unsere Lahmen und unsere Blinden werden euch erschlagen. Und David hat mit einem Trupp, Elitekämpfer würden wir heute sagen, diese Stadt eingenommen, indem er durch die Wasserkanäle stieg und die Stadt von innen eingenommen hat. David hat die Festung Jebus zu seiner Basis gemacht und die Stadt Jerusalem zur Hauptstadt von Israel. Das gab es vorher nicht. Das gibt es erst seit David. Jetzt war das Ziel fast erreicht. David hat fast alle Feinde besiegt, die Israel das Leben schwer gemacht hatten bis dort. Und David hatte die Vorhersage erfüllt, dass das Land Kanaan den Israeliten gehört. Aber etwas fehlte noch. Das Volk, das mit der Bundeslade ausgezogen war aus Ägypten, hatte die Bundeslade geparkt in einem kleinen, unbedeutenden Weiler, einem kleinen Kaff. Und dort war die Bundeslade, es waren Priester dort, es war dieses Zelt des Heils dort aufgestellt. Und David wusste und wollte, dass diese Bundeslade in die Hauptstadt kommt. Das Volk Israel soll nicht ein nur erfolgreiches Volk sein. Es sollte ein Volk sein, das Gott gehört. Gott sollte sichtbar mitten in der Stadt sein. Und das war für David klar, das muss die Bundeslade sein. Denn die Bundeslade ist das Versprechen Gottes, hier unter dem Volk mitzuziehen und anwesend zu sein. Wir können also den Gedanken von David nachvollziehen. Der wird übrigens beschrieben in den ersten Kapiteln von 2. Samuel, wenn ihr das nachlesen wollt für euch selbst. Wir sind heute im 2. Samuel Kapitel 6, wo diese Geschichte spielt. David war noch entschlossen, etwas Größeres zu tun. Er wollte, dass diese Bundeslade nicht nur in einem Zelt steht. Er wollte einen Tempel bauen, einen richtigen großen Tempel. Motiviert war er dadurch, das steht so in der Bibel, er hat gesagt, ich wohne in einem Palast. Mein Haus ist getäfelt mit Zedernholz aus dem Libanon, es duftet fein und diese Bundeslade steht in einem staubigen, verwehten Zelt. Das darf nicht sein. Das war seine Überlegung und er hat die Gott gesagt. Und er hat sie in die Tat umgesetzt. Er hat einen neuen Wagen zimmern lassen, einen Rinderwagen. Sah etwas anders aus als mein Leiterwagen. Er hat junge Rinder davor gespannt und hat diese Strecke von diesem unbedeutenden Kaff nach Jerusalem selber begleitet. Es waren zwei Wagenführer dabei, Usa an der Seite von diesem Wagen, David vor dem Wagen, er hat getanzt, Musik hat gespielt, den ganzen Weg. Das war eine Parade, die nicht nur durch Seebecken ging, wie bei in Zürich, sondern einige Kilometer. Und dann passierte das Unfassbare. Es war noch vor Jerusalem, es war noch ein landwirtschaftliches Dorf zu durchqueren und dort bei einer Tenne, die Tennen sind meistens in Fels gehauen, es war unebener Weg, bei einer Tenne haben die Rinder amok gelaufen oder sind amok gelaufen. Ausgebrochen, der Wagen ist umgefallen und Usa, der neben dem Wagen herlief, wollte eingreifen und die Bundeslade festhalten, die jetzt drohte, auf den Boden zu fallen. Und in dem Moment, wo er die Bundeslade berührt, berichtet die Bibel, starb er. Und der ganze lustige, fröhliche, klingende und tanzende Zug erstarrte, vielleicht nicht in einem Moment, vielleicht hat es sich durchgesprochen, zuerst David, der es gemerkt hat, der andere Begleiter, der vorne bei den Rindern war und merkt, da ist jemand gestorben. Katastrophe. Und ihr wisst, wie das ist, wenn der Betrieb noch weitergeht und eine Katastrophe wird bemerkt. Das ist scheußlich. Jeder, der es früher merkt, der erleidet Qualen, weil hinten dran noch gesungen wird. Versucht euch den Moment kurz vorzustellen, wie das war. Ich lese euch die Geschichte im Originaltext noch einmal vor. Versucht sie euch vorzustellen, was in diesen Menschen vorging. David brachte erneut alle zusammen, ich lese ab Vers 1 im Kapitel 6. David brachte erneut alle zusammen, die in Israel ausgewählt worden waren. 3000 waren. Dann zog er mit allen, die bei ihm waren, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes nach Jerusalem zu holen. Die Lade, die dem Namen Gottes geweiht ist. Dem Namen des Allmächtigen, der über den Cherubim thront. Sie luden die Lade auf einen neuen, unbenutzten Wagen und brachten sie aus dem Haus Amminadabs fort. Amminadabs Haus stand auf einem Hügel. Seine Söhne Usa und Achjo führten den Wagen. Usa ging neben der Lade, während Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israels tanzten vor Jahwe zu Schlaghölzern, Zittern und Harfen, Tamburin, Rasseln und Zimbeln. Als sie zu Tene Nachschon kamen, drohten die Rinder, den Wagen umzuwerfen. Da griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Gott schlug ihn wegen seiner Respektlosigkeit, sodass er dort neben der Lade Gottes starb. Aber auch David überwallte es heiß, weil Jahwe Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Peretz Usa, Usas Riss. Und so heißt er bis heute. David bekam an diesem Tag Angst vor Jahwe und sagte, wie kann die Lade Jahwes überhaupt zu mir kommen? Er gab den Plan auf, die Lade Jahwes zu sich in die Davidstadt zu bringen und führte sie stattdessen in das Haus Obed-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb die Lade Jahwes 3 Monate stehen. David hat einen enormen Schock erlebt. Alle haben einen Schock erlebt in diesem Moment, aber David besonders, denn er war König. Es war seine Idee gewesen, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und es war sicher seine Worte gewesen, die die Leute noch gehört haben, als sie diese Katastrophe sahen. Wir bringen die Lade nach Jerusalem. Gott soll in Jerusalem wohnen. Wir wollen die Gegenwart von Gott sehen. Und all diese Sätze, die David aus einem guten und einem ehrlichen Herzen gesagt hat, da war nichts Schlechtes daran, die klangen jetzt plötzlich sehr, sehr bitter. Jetzt, wo Usa gestorben war. David hat Gott nicht mehr verstanden. Er hat Furcht bekommen vor ihm. Es heißt, es überwallte ihn heiß. Er hat Hitze und Kälte in einem Moment gespürt. Dieses Erlebnis hat sich tief eingebohrt in seine Seele und hat jeden weiteren Schritt gelähmt. In dem Moment hatte David absolut keine Antworten mehr, weder als König noch für sich selbst. Und das Schlimmste war, dass Gott das getan hat. Es war für David nichts anderes zu erklären, als dass Gott hinter diesem Unfall steht. Es steht nicht, dass die Lade auf Usa unglücklich gefallen ist und der Opfer dieses Unfalls war. Nein, er fasste die Lade an, er starb. Und natürlich wussten die Israeliten aus der Geschichte, dass Gottes Lade heilig ist, dass nur die Priester dorthin dürfen. Aber es entstand ein Riss. Ein Riss für Usa, er wurde aus dem Leben gerissen. Aber auch ein Riss für David in seinem Herzen zwischen ihm und Gott. In einem Moment. Er, der David, der Loblieder gesungen hat, der Gott erlebt hat mit Kämpfen, der erlebt hat, dass Gott sein Versprechen hält, der nur Erfolg kannte bis zu diesem Moment, auf einmal in einer tiefsten Gotteskrise. Ich weiß nicht, wer von uns das aus eigener Erfahrung kennt, diesen Riss. Wie es sich anfühlt, wenn Erfolg stoppt. Wie es sich anfühlt, wenn Gott nicht mehr der nahe Gott ist. Wenn man Probleme hat, an Gott zu denken. Das kann eine Diagnose sein, eine Krankheitsdiagnose. Ein Einschnitt im Leben, der nicht abwendbar ist. Die Stelle zu verlieren, nicht mehr schlafen zu können, Depressionen zu bekommen. Das kann Kleines und Großes sein, aber es bedeutet für viele Christen oft auch, dass ein Riss entsteht zwischen ihnen und Gott, wie bei David. Wer Schweres erlebt, der erlebt oft auch, dass ihm Gott entrissen wird. Denn es kommen Gedanken, wie konnte Gott das zulassen? Hat er nicht Interesse, mich bei der Stange zu halten? Will er nicht, dass mein Glaube bewahrt bleibt und dass nichts in diesem Glauben störend sich auswirkt? Wie kann Gott so etwas tun, das mich in eine solche Krise stürzt? Wie kann Gott zulassen, dass ich denken könnte, er sei böse? Ich weiß nicht, wer diese Gedanken mal gehabt hat, der weiß, wie stark die sind. Gott muss doch wissen, dass ich nicht mehr glauben kann, wenn das alles geschieht. Und hier kommt die Rückfrage: Ist es wirklich so? Können wir nicht mehr glauben, wenn wir Gott nicht mehr verstehen? Kann man einem Gott vertrauen, mit dem man so etwas erlebt? Ich glaube, das ist genau die Frage, die David hier in seinem Leben erlebt hat und die uns deswegen eine Lebenslektion ist. Weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Es ist wieder eine Geschichte, wo sich etwas von diesem ein Herz nach Gottes Empfinden zu haben zeigt. Was bedeutet das? Wie geht David um mit diesem Riss, den er spürt? Und David hat es nicht weggeredet und nicht weggelächelt. Wenn man nach Einsiedeln fährt mit der SOB, dann hört man immer so auf der Höhe der Molkerei den Satz: Einsiedeln, Endstation, alles aussteigen. Ein Riss wie dieser kann für manche im Glauben Endstation bedeuten. Sie sagen, dann war diese Linie eine Sackgasse, ein Kopfbahnhof und ich werde umkehren. Ich will im Leben weiterkommen, ich suche mir andere Möglichkeiten. Das kann es nicht gewesen sein. König Saul hat nach dieser Manier gehandelt. König Saul hatte als Plan A immer Gott. Er hatte auf Samuel geachtet zumindest, auch wenn er nicht alles getan hat, was Samuel gesagt hat. Aber er hat doch immer Samuel wieder bestellt, es braucht ein Opfer, wir müssen Weisheit haben, was sagt Gott. Wenn aber Gott etwas gesagt hat, das ihm nicht gefiel, dann hat er zu Plan B gegriffen. Als Samuel zu spät kam zum Opfer und der Kampf vor der Tür stand, hat er selber geopfert. Als er fand, dass es besser im Kampf sei, den König Agat zu verschonen, weil er vielleicht Lösegeld erpressen konnte, dann hat er das gemacht, anstatt dieses Volk unter dem Bann zu vernichten. Saul hatte einen Plan B ohne Gott. Wie war es mit David? David hat sein Leben mit Gott gelebt bis ans Ende. Es gab keinen Moment, wo David sich von Gott losgesagt hat. Es gab große Momente, wo er im Riss war, wo er Gott nicht empfand, wo er Gott nicht verstand. Und es gab auch Momente, die werden wir auch noch sehen in weiteren Einheiten, wo er selber sich in den Riss gebracht hat zu Gott durch Sünde. Aber hier geht es nicht um Sünde. Hier geht es um etwas, das er nicht versteht. Was erfahren wir über das, was im Herzen von David vorging, und das ihn unterschieden hat von Saul? Ich habe 4 Beobachtungen, die ich mit euch teilen will. Rüben, du kannst die Folie auf die nächste schalten. Noch eine weiter. So. Die wird uns begleiten. Es geht mehr oder weniger immer um dieses Wort. Das erste, das ich beobachtet hatte, steht noch in diesem Text, den wir miteinander gehört haben. Er gab den Plan auf, die Lade Gottes zu sich in die Davidstadt zu bringen und führte sie stattdessen in das Haus Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Dort blieb die Lade Jahwes 3 Monate stehen. David hat das Problem, das er selbst erlebt hat, nicht überspielt. Er hat nicht so gehandelt, als dass der Schein gewahrt werden müsse. Weil ein König sagt ein Wort, ich bringe die Lade nach Jerusalem und dann wird sie nach Jerusalem gebracht. Wer hat gern einen König, der mitten unterwegs sich durch eine Fügung aufhalten lässt? Wie wirkt das auf das Volk? David hat sich um diese Frage offensichtlich nicht gekümmert, denn er hat die Übung abgebrochen, egal was die Leute gedacht haben. David brauchte Zeit, weil er Gott nicht verstehen konnte. Er hat die Bundeslade geparkt, wir können das nicht anders sagen, und zwar noch bei einem, der vermutlich nicht einmal Israelit war. Das heißt, bei Obed-Edom von Gat. Gat war eine Philisterstadt. Vielleicht war es ein Jude, der sich dorthin verirrt hatte. Wahrscheinlich ist es nicht. Die Emotionen, die David zu verarbeiten hatte, waren alle schwierig und seine Gedanken noch schwieriger. Und er wollte nicht heucheln. Das lese ich aus der Tatsache, dass er die Übung abgebrochen hat. 3 Monate Zeit zum Nachdenken, Gefühle ordnen, Fragen an Gott stellen, versuchen zu hören. Auch wer mit Jesus lebt, erlebt Dinge, die im Glauben nicht in die Erfolgslinie passen. Wo man denkt, wieso passiert das mir? Warum nur? Und hier sind wieder dieselben Dinge, Krankheit, Schicksal, abrupte Veränderungen im Leben, aber auch Versagen und das Leiden an Versagen. Eigene Entscheide, die man nachher nicht mehr nachvollziehen kann. Warum habe ich das getan? Warum hat Gott das nicht verhindert? Die Lektion, die David uns gibt, hier auch für alle, die mit Jesus unterwegs sind, ist, und das kann man direkt übertragen, mach nicht einfach weiter. Tu nicht so, als sei die Welt in Ordnung, wenn sie es nicht ist. Nimm dir Zeit, um dich auseinanderzusetzen mit diesem Riss. Denn du wirst ihn nicht überspielen können. Und noch etwas. Niemand von außen kann mir helfen, diesen Riss zu überbrücken. Es wirkt wie bittere, schäbige Brühe, die jemand zu trinken hat. Wenn jemand kommt, ich weiß, Gott meint es gut mit dir, dann ist das für diesen Menschen, der den Riss erlebt, ein billiger Trost. Warum? Das Einzige, was ihn überzeugen könnte, wäre, dass er von Gott selber etwas hört. Und wir meinen es oft gut mit dem Trost, aber wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Das Buch Hiob ist eine Lektion für alle die, die jemand trösten wollen. Noch viel mehr als ein Einblick in einen, der Leiden hat. Denn die 4 Personen, die Hiob trösten wollen, machen alle einen Fehler, außer dem letzten. Der Hiobs Blick auf Gott lenkt und ihm hilft, dass er die Antwort selber bei Gott sucht. Aber alle anderen versuchten, die Stimme Gottes zu ersetzen und zu sagen, Hiob, Gott meint es wirklich anders, als du das verstehst. Und Hiob konnte nur sagen, nein, ich weiß, wie ich es erlebe. Und du musst mir nicht sagen, wie ich es verstehen muss. Ich verstehe es schon. Die Chance, Gott zu geben, dass Gott selber antworten kann, ist, dass wir uns Zeit nehmen. Wer es überspielt, wird das nie erleben. Das Zweite. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort, das hier als Lexikonartikel schon aufgelistet ist. Über den inneren Prozess, den David durchgemacht hat, lesen wir im Samuel-Buch fast nichts. Es gibt aber glücklicherweise andere Berichte in der Chronik, die uns Tatsachen übermitteln. Und es gibt Texte von David, die uns seine Gedanken zeigen, die Psalmen, seine Gebete. Und es ist für uns nicht nachvollziehbar, wann hat er welches Gebet gedichtet, welches Lied geschrieben. Aber ich habe eins gefunden, das scheint mir, es könnte einen Zusammenhang haben mit dem, was David an innerem Prozess hier durchmacht. Was wir wissen aus der Bibel, und das lesen wir aus dem 2. Samuel 6, wenn wir weiterlesen in diesem Kapitel, dass David nach einem gewissen Prozess, was immer das war, wieder zu Gott gefunden hat. Er hat später noch heftiger getanzt vor der Bundeslade und er wurde noch mehr zum Anstoß für die, die gefunden haben, ein König darf nicht so tanzen. Und er hat gesagt, und ich will noch viel tiefer in den Augen derer sein, die das komisch und dumm finden. Denn ich möchte vor Gott meine Freude ausdrücken. Also da ist etwas passiert bei David, dass ihm diese innige Nähe und diese Freude an Gott und an der Bundeslade total wiederhergestellt hat. David ist nicht mehr im Riss, als er tanzt. Im Psalm 9, Vers 11 steht folgender Satz. Darum hoffen die auf dich, die deinen Namen kennen, denn du verlässt die nicht, die dich, Herr, suchen. Und hier haben wir das Wort suchen. Wenn ich die Geschichte mir überdenke, dann muss es eine Zeit gegeben haben, wo Gott gesucht wurde von David. Und nicht im Sinn, dass Gott verloren gegangen wäre und nicht mehr da gewesen wäre und David macht sich auf die Suche nach einem Gott, den es nicht gibt. Nein, es ist im Sinn von aufsuchen gemeint. Deswegen habe ich diesen Begriff hier als roten Faden für diese Gedanken. Wir kennen es gut, wenn wir jemand, den wir im selben Raum wissen, mit den Augen aufsuchen. Vielleicht haben wir irgendwie zusammen auf etwas geachtet, einen Film geschaut und plötzlich schauen sich zwei Augen an. Dann sagen wir, wir suchen einander mit den Augen auf. Und was entsteht dann? Eine Verbindung. Verstehen. Einheit, verbunden sein, Nähe. In diesem Moment, die sind beide im selben Raum gewesen vorher. Aber jetzt ist etwas passiert. Sie haben sich angeschaut. David hat Gott in diesem Sinn aufgesucht. Und das ist bemerkenswert. Denn wenn man einen Riss erlebt und nicht versteht, was Gott tut, dann ist das schwer. Es ist einfacher, Gott zu meiden, als an Gott zu denken. Denn es bedeutet Schmerz. Wir wissen eine andere Geschichte aus dem Leben Davids, wo das deutlich beschrieben wird. Das ist die Geschichte, als David seinen Sohn verliert, den er mit Bathseba hatte. Die Geschichte war schlecht. Es begann mit Ehebruch, es hatte einen Mord drin. Aber David liebte dieses Kind, der Bathseba, über alles. Und der Prophet kam und sagt, Gott wird dieses Kind wegnehmen. Das war wieder ein Riss. Aber in diesem Moment wusste David die Antwort. Es ist die Folge meines falschen Handelns. Aber was hat er getan? Er hat die ganze Zeit, als der Prophet kam und ihm das gesagt hat, bis dieses Kind gestorben ist, keinen Bissen gegessen. Und er ist auf seinen Knien gelegen im Tempel. Vor der Bundeslade. Es war damals noch kein Tempel. Der kam erst mit Salomo. Aber er hat Gott gesucht. Das war Aufsuchen. Und es heißt interessanterweise nach dieser Geschichte, als das Kind gestorben war, meinten die Boten, jetzt bricht David zusammen. Jetzt wird er ausrasten. Und er stand ganz ruhig auf und sagte, gut, jetzt hat Gott entschieden. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Jetzt geht das Leben weiter. Wer etwas von Psychologie versteht, staunt in dem Moment. Was ist da passiert? David hat Gott aufgesucht und das hat ihm Fragen beantwortet. Und das hat ihm Ruhe gegeben. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Eine dritte Beobachtung. David sucht nicht nur Gott auf, er will Gott verstehen. Er lässt nicht locker, Gott zu verstehen. Man könnte sagen, David, vergiss es. Du wirst Gott nie verstehen. Wir sind Menschen, Gott ist Gott. Was machst du denn, versuch Gott zu verstehen? Und es tönt noch sehr fromm, wenn man das sagt. Demütig zumindest. Aber es stimmt nicht ganz. Denn Gott möchte, dass wir ihn verstehen. Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und Israel sein Tun steht im Psalm. Gott möchte, dass wir verstehen. Es gibt einen Hinweis in der Geschichte, wie sie weitergeht. Ich lese weiter Verse 13 und 14 aus dem Kapitel 6 in 2. Samuel. Als die Träger der Lade Jahwes 6 Schritte gegangen waren, opferte David einen Stier und ein Mastkalb. David tanzte mit ganzer Hingabe vor Jahwe her. Das ist mitten aus der Geschichte, als David das zweite Mal die Bundeslade nach Jerusalem holt und diesmal ganz holt. Er hat etwas dazugelernt. Es ist nur ganz versteckt hier im Samuel erwähnt. Es ist viel detaillierter im Chronikbuch beschrieben. David hat Folgendes entdeckt. Er musste nachgelesen haben in der Tora. Er hat etwas getan, das nur ein Mensch wissen kann, wenn er die Gesetze kennt, die Gott über die Bundeslade aufschreiben ließ. Nämlich, dass die Bundeslade getragen werden muss an langen Stangen von Leviten und dass sie nicht gefahren werden darf. Und dass kein Mensch sie berühren darf. Und hier wird es so ganz kurz beschrieben, als die Träger der Lade so und so viele Schritte gegangen waren. David hat umgestellt. Vielleicht hat er erkannt, dass mit dem Wagen und den Rindern, das war ja gar nicht das Ursprüngliche. Ich kann mir vorstellen, warum es entstanden ist. Vielleicht ist es eine Mutmaßung. Aber als die Philister damals die Bundeslade geklaut hatten von Israel, haben sie sie im Gott ihres Götzen Dagon aufgestellt. Und dann gab es Beulenpest und sie wollten die Bundeslade wieder loswerden. Aber das war auch ein Goldschatz. Und so waren sie hin und her gerissen und sie haben gesagt, wir machen ein Gottesurteil. Wir nehmen einen neuen Wagen, das ist ein heiliges Teil, also dass es nicht profan ist, ein neuer Wagen, wo noch keine Kartoffeln drauf waren. Und dann stellen wir den Wagen hin und wir spannen zwei junge Rinder davor. Und wenn die Rinder nach Israel gehen, dann ist es ein Gottesurteil, dass die Bundeslade nach Israel gehört. Und wenn sie zurückkommen, was wahrscheinlich gewesen ist, da die Rinder ja zu den Müttern zurück, zu den Mutterkühen wollten, dann ist es ein Zeichen, dass Gott Dagon dass einfach eine Beulenpest aus Unfall passiert ist. Dass es nichts mit dieser Bundeslade zu tun hat. Und so kam schlussendlich die Bundeslade auf dem Karren in Israel an. Und die Rinder schrien den ganzen Weg, wie wenn man sie gestochen hätte. Und dann haben die Israeliten das entdeckt und sie haben den neuen Holzwagen genommen, zerholzt, ein Opfer aufgeschichtet, die beiden Rinder, die davor waren, geopfert. Und die Bundeslade war wieder in Israel. Ich weiß nicht, ob David die Geschichte kannte und sich das eingeprägt hat. Bundeslade, Rinderwagen, ein neuer muss es sein. Ich weiß es nicht. Es ist sehr ähnlich. Aber David hat gemerkt, das ist nicht so, wie es Gott geplant hat. Und das ist die eigentliche Ursache für diesen Unfall gewesen. Gott ist heilig. Und er drückt die Augen nicht zu, wenn etwas nach seinem Willen falsch ist. Er darf es nicht, denn das wäre eine verführerische, falsche Botschaft. Es ist so viel anders möglich, auch heute. Und jetzt mache ich die Brücke zu uns, die an Jesus glauben, die nicht im Alten Testament leben. Es ist vieles anders in der Nachfolge von Jesus. Wir haben keine Bundeslade mehr, wir haben keinen Tempel. Und doch ist etwas im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Wir Menschen können Dinge immer anders tun, als Gott sie will. Es gibt so viele Alternativen und Alternativmöglichkeiten. Gott hat sehr, sehr vieles in seinem heiligen Willen heilig bestimmt. Es ist sein Gebot. Und auch wir im Neuen Testament kennen das Gebot. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Das ist die Liebe. Und das ist das Prinzip hinter jedem Verhalten, das Gott geregelt hat. Und das Alte Testament, hat Jesus gesagt, da vergeht nicht ein Buchstabe davon. Das gilt immer noch, ihr müsst es verstehen unter dem Gebot der Liebe. Dann könnt ihr es übertragen an euer Leben. Und Gott ist die Liebe und er entscheidet, was wie ist. Ich nehme ein sehr augenfälliges Beispiel, es gäbe andere. Ich finde das sehr wichtig. Gott hat die Liebe zwischen Mann und Frau bestimmt, dass sie geschützt werden soll durch Treue. Und nicht auflösbar sein soll. Nicht zerstört werden soll durch Unterbruch, Abbruch und all die Dinge, die es gibt. Und wie viele Christen sind in dieser Sache unsicher geworden, weil unsere Zeit heiraten nicht für nötig findet und das Treueversprechen überflüssig und schädlich. Man kann es anders tun. Man kann auch als Christ sagen, ich will meine Treue anders leben und ich brauche die Heirat nicht. Man kann, aber es hat Gott so nicht bestimmt. Ich lerne aus der Geschichte von David, dass er wissen wollte, was Gott denkt, dass er verstehen wollte, was Gott über die Dinge sagt. Und manchmal erlebt man es wie David nur im Crash. Nur dann, wenn es weh tut und dann kommt man und fragt, warum hat es nicht funktioniert? Das ist auch eine frohe Botschaft. Dass man im Scheitern kommen darf und sagen, Herr, es ist etwas, das irgendwie nicht nach deinem Willen sein, gelaufen ist. Was ist es? Was habe ich nicht bemerkt? Damit komme ich zum vierten Beobachtung und die hat mit Jesus zu tun. David hat in diesem Prozess Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes gelernt. Er hat gemerkt, ich habe das, was ich als König getan habe, nicht nach dem getan, wie es Gott beschrieben hat. Als er es dann getan hat, nach der Regel von der Tora, hat es funktioniert. Und die Freude war zum Glück noch größer. Was ist die Lektion für uns? Das ist mein vierter Gedanke. Im Neuen Testament kommt erstaunlicherweise das Wort Gott fürchten nicht so häufig vor wie im Alten Testament. Es kommt aber etwas anderes vor, das dem vielleicht noch verständlicher entspricht. Im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 steht ein kleiner Satz, den man schnell überliest. Dort sagt Petrus, ihr sollt Christus in euren Herzen heiligen. Christus in euren Herzen heiligen. Was meint das? Ich glaube, es ist genau derselbe Prozess, den David erlebt hat hier in diesem Riss. David hat erlebt, dass er entscheiden muss, bin ich höher oder ist Gott höher? Bin ich höher, steht sie, bin ich höher, dann darf ich jetzt Gott kritisieren. Dann darf ich Gott anklagen. Dann bin ich Richter und Ankläger. Ist aber Gott höher, dann habe ich etwas noch nicht verstanden, noch nicht gesehen. Dann muss ich Gott fragen, wie er dazu denkt. Und ihr wisst aus dem, was ich bis jetzt erzählt habe, dass David die zweite Entscheidung getroffen hat. Er hätte sie nicht getroffen, wenn er die erste getroffen hätte. Das heißt, Christus in unseren Herzen heiligen heißt, er steht höher als mein Ich. Er ist besonders. Er ist Gott. Er ist nicht unter mir. Das bedeutet heiligen. Absondern vom Normalen. Etwas höher stellen. Bei Jesus ist es einfach. Und darum glaube ich, dass die Botschaft von der Furcht vor Gott im Neuen Testament mit diesem Satz treffender und einfacher ausgedrückt ist. Jesus hat alles Leid auf sich genommen. Jesus ist gestorben. Das ist seine Haupttat. Alles in den Geschichten von Jesus geht auf diesen Höhepunkt zu, dass Jesus sagt, ich tue das, was der Vater will. Ich gebe mein Leben für euch. Ich bezahle mit meinem Blut, was ihr nicht bezahlen könnt. Einem solchen Herrn, einem solchen Gott, kann man sich ohne Probleme unterstellen. Er versteht das Leid. Er weiß es tiefer, was es bedeutet, wenn man Schuld trägt. Viel tiefer als wir. Und er hat es für uns getan. Seine Botschaft ist Liebe. Liebe, die sich in der Erlösung ausdrückt. So möchte ich schließen mit diesem Gedanken, wenn euch diese Geschichte schon begegnet ist. Vielleicht beim Lesen, aber vielleicht auch im Leben. Mit einem eigenen Riss, den man erlebt hat. Heiligt Christus in euren Herzen. Kommt ins Gespräch mit ihm. Lasst ihn, der am tiefsten Grund war, was ein Mensch erleben kann, über euch stehen. Gebt ihm diesen Platz und sagt, ich möchte auf dich hören. Irgendetwas muss ich hören, das ich nicht weiß. Dass meine Qual und meine Fragen und meine Distanz, die ich zu Gott empfinde, überbrückt. Es muss etwas geben. Das ist die Haltung, die David hatte. Das ist die Haltung, die hier steht. Ein Mensch schaut, was in die Augen fällt. Gott aber sieht das Herz. Deswegen wurde David so genannt. Wegen dieser Haltung. Wir machen einen kurzen Moment, wo wir nachdenken können. Jeder für sich auch im Gebet sprechen kann. Und nachher geht es weiter. danke dir für die Lektion, die drin steckt in dem schweren Moment, wo man nicht einfach erklären kann. Und ich bitte dich um deine Hilfe für alle, die innerlich kämpfen müssen, aushalten und durchfechten. Sieg du ihnen nach, wie du um David nachgesehen bist. Und hilf du uns, dass Christus in unseren Herzen den Platz hat, wo ihm zusteht, wo er verdient als Herr, als Erlöser. Amen.
Kommen wir jetzt zu der Segnung von Tabea. Darf ich dich nach vorne beten, Tabea? Sammy?
Was wir in der Predigt gehört haben, ich tue wieder auf Mundart umstellen, es geht einfacher für den Teil, gell? Hat ein bisschen mit der Bund